Hi Esmeralda.
Hallo.
Total schön, dass du mal wieder da bist. Du warst ja lange, lange Zeit. Regelmäßig haben wir hier am vierten Donnerstag im Monat unsere Sendung zusammen gemacht und
Genau.
jetzt warst du schon ein paar Monate nicht mehr da.
Richtig, ja. Ich habe euch auch vermisst.
Ja, ich
Ja.
auch. Wo hat es dich hin verschlagen?
Also ich war 6 Monate in Havanna. Ich bin November zu meiner Mutter gefahren, die jetzt schon ziemlich alt ist. Sie wird 90 nächste Woche und sie braucht jetzt ja, ihre Tochter. Und das trifft ja viele Frauen, ne? Vor allen Dingen Frauen, die dann auch zu Pflegerinnen werden, ne? Von Eltern. Jetzt bin ich dran und ich mache das auch gerne. Also ich muss aber erstmal lernen, wie das geht. Das wird einem ja nicht beigebracht. Das ist Learning by Doing, wie man auf Englisch sagt, ne? Ich hatte das Glück, dass ein befreundeter Arzt, der auch Gerontologe ist, mich darauf hingewiesen hat, was für Veränderungen stattfinden mit einer alternden Person. Wenn der Mensch alt wird, dann verändern sich so bestimmte Charakteren oder so kann man das vielleicht beschreiben. Und das ist dann neu für mich, ne? Also wie geht man mit einer Person um, die ja, die nicht mehr so fit ist, vielleicht körperlich, aber geistig schon noch, die plötzlich abhängig ist von jemanden, aber die immer unabhängig gewesen ist und alles selbstständig geschafft hat in ihrem Leben. Das sind so auch psychologische Probleme, die sich dann plötzlich ergeben und darauf ist man nicht vorbereitet. Und das ist ganz spannend, fand ich sehr spannend, das erstmal alles zu lernen. Also ich muss dann sehr geduldig sein und mich auf bestimmte Diskussionen gar nicht erst einlassen am besten. Zum Beispiel, also das gibt solche Dinge, die man eben beachten muss. Ne? Also meine Präsenz ist ganz wichtig, um meiner Mutter Sicherheit zu geben. Ich beobachte sie praktisch die ganze Zeit, ob sie zurechtkommt. Und wenn sie nicht zurechtkommt, dann bin ich da, um ihr zu helfen und sie zu unterstützen. Das ist schwierig manchmal, weil man weiß nicht ganz genau, wo diese Linie ist, wo man sich da abgrenzen muss und nicht diese Linie überschreiten darf. Ne? Also manchmal kann das dann prekär werden, die Situation, wenn ihr das jetzt gerade in dem Moment vielleicht gar nicht passt, dass ich ihr helfe, weil sie das unbedingt selber machen will, und oder sie kann das noch schaffen. Also solange sie noch bestimmte Dinge machen kann, lasse ich sie dann einfach. Auch wenn sie am Abend total erschöpft ist und erstmal ins Bett muss, ganz früh, also so um 4 Uhr ist immer der Punkt erreicht, wo sie sich dann so verausgabt hat und dass sie dann einfach ausruhen muss, ne? Weil ihr Körper dann nicht mehr mitmacht. Und ab dann weiß ich, also bin ich dran in der Küche zum Beispiel, weil sie auch gerne noch kocht im hohen Alter und die Küche noch nicht hergeben will. Und solange sie das noch kann, muss ich sie auch lassen. Ja, das ist.
Wie ist denn das mit dem Gesundheitssystem? Man hört ja immer gute Sachen über das kubanische Gesundheitssystem. Fühlst du dich da gut unterstützt?
Ja, das kann ich nur bestätigen. Also Kuba ist wirklich ein ganz gutes Beispiel dafür, wie das eben funktionieren kann, auch ohne hohe Kosten. Also ich weiß nicht, ich kenne keine Zahlen, aber ich weiß, dass die kubanische Regierung natürlich alles subventioniert. Und die Menschen zahlen ja keine Krankenkassen. Das gibt keine Krankenkassen. Versicherung. Also es gibt ganz viele Ärzte in dem Viertel, in jedem Block ungefähr gibt es einen Arzt oder eine Ärztin mit einer oder zwei Krankenschwestern. Es gibt in unserer Nähe auch eine Klinik, also es gibt ganz viele Krankenhäuser in jedem Viertel und auch für verschiedene Spezialitäten. Die sind zwar alle nicht so ausgerüstet wie hier, also die Technologie ist nicht so weit fortgeschritten, sagen wir mal. Die Instrumente sind oft kaputt, aber trotzdem, die werden repariert irgendwie, irgendwann. Und den Menschen geht es sehr gut, gesundheitlich. Also die Menschen werden sehr alt. Es gibt ganz viele Hundertjährige auf Kuba. Und das liegt auch daran, dass also die Biotechnologie, also die Pharmazeutik, also der Zweig der Pharmazie, sehr weit fortgeschritten ist. Und das wird oft nicht berichtet, aber die Medikamente dort sind sehr gut und billig. Also ich habe das jetzt auch persönlich miterlebt, weil ich mal für meine Mutter ja zur Apotheke gehen muss. Und da gibt es so eine Karte, wo die Medikamente, die sie verschrieben bekommt, draufstehen. Die muss sie sich dann halt abholen. Und die kosten unter einem Euro meistens. Die Medikamente sind so billig, also die kosten nur Pfennige, ja. Und das sind gute Medikamente.
Bis später.
Tschüss.
Und ja, wie gesagt, also ich bin sehr beeindruckt. Meine Mutter war auch im Krankenhaus in der Zwischenzeit und da ist sie auch außerordentlich gut behandelt worden. Also nicht nur menschlich, sondern eben auch fachlich. Das fand ich sehr beeindruckend. Also die haben bis sehr, sehr, sehr tief geschaut, also diese Diagnostik gemacht, um herauszufinden, was wirklich los war mit meiner Mutter, um sie dann auch richtig behandeln zu können. Und dass also diese Zeit sich genommen wird erstmal und dass das so gründlich gemacht worden ist, also das hat mich sehr beeindruckt.
Von allen Menschen ist so, oder wenn jemand hat Geld oder
Ja, das ist unabhängig. Also meine Mutter ist in dem System als Kubanerin, sie bezahlt nicht. Genauso wie wenn ich jetzt dort behandelt werde, alle Kubaner kriegen diese Behandlung. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Also ich bin wirklich beeindruckt. Das ist voll, also weil sie ist auch in einem sehr guten Krankenhaus untergebracht gewesen. Das muss ich dazu sagen. Das ist eines der besten. Alle Leute, die dahin gehen, werden genauso behandelt. Es gibt da gar keinen Unterschied. Es gibt ein extra Gesundheitstourismus, weil Kuba dafür bekannt ist, dass es gute Ärzte gibt und das Gesundheitssystem so gut ist, ist das auch ein Zweig, ein industrieller Zweig, könnte man sagen. Also, dass wenn man dort behandelt werden will als Ausländer, kann man dort, wenn man genügend Geld hat, das auch privat bezahlen.
Die private Krankenhaus ist anderes als diese staatliche Krankenhaus.
Ja, das ist noch mal eine andere Abteilung, sagen wir mal.
Und dennoch bist du ja jetzt nicht in Kuba,
Genau.
sondern wie hast du das geregelt? Also wie?
Ja, also ich kriege ja hier meine Rente, ich habe ja hier meine Wohnung noch nicht aufgegeben und will ich auch nicht aufgeben. Also ich bin eine Person, die in zwei Welten lebt. Und das geht ja vielen Menschen so. Also ich möchte auch diese Welt hier nicht vermissen. Das kommt auch daher, weil die Versorgungslage immer noch sehr schlecht ist dort mit allen möglichen Gütern. Und ich bin es halt gewohnt, in den Supermarkt zu gehen und alles kaufen zu können, was ich brauche. Und das ist in Kuba halt nicht der Fall, ne? In Kuba kann man auch alles irgendwann irgendwie bekommen, aber nicht gleichzeitig an einem Ort, in einem Supermarkt. Also die meisten Supermärkte sind ziemlich leer, halb bestückt. Und man muss dann ausweichen in andere Stadtteile, in andere Läden, um das, was man gerade braucht oder möchte, zu kaufen. Das ist halt ein Problem. Man muss dann herausfinden, wo diese Waren zu kaufen sind und zur Verfügung stehen und man muss sich dahin begeben. Das ist auch ein Problem, weil die Transportlage hat sich zwar verbessert, aber dies ist immer noch schwierig, sagen wir mal, von einem Stadtteil nee, es ist schon viel, viel besser geworden als vor, sagen wir mal, selbst vor 5 Jahren oder 3 Jahren. Ne, da war das noch schwieriger, weil die Situation mit Benzin sehr schwierig war. Und das ist besser geworden.
Und ja, jetzt bist du hier und deine Mutter, was ist mit...
Ja, meine Mutter wird versorgt von verschiedenen Menschen, die sich auch um sie kümmern. Also es gibt eine Person, eine Frau, die putzt. Es gibt mehrere Leute, die einkaufen für sie. Es gibt eine Frau, die sie abends betreut. Und meine Familie, mein Onkel und meine Cousinen schauen auch nach ihr und unterstützen sie, so viel sie können. Aber jetzt wird es Zeit, dass ich wieder zurückkomme, zurückfahre.
Ja. Das heißt, sozusagen, du warst jetzt dann schon mehrere Monate in Europa wieder?
Ja.
Aber auch überhaupt nicht ruhig sozusagen an einem Ort und stationär, sondern ganz schön rumgekommen auch. Ne? Du hast erzählt, dass du in vielen verschiedenen Ländern auch warst den letzten Monaten. Ne? Du bist dann
genau, seit hier? Mai bin ich da. Ja. Und das ist halt so, irgendwie hat sich das ergeben, dass ich auch viel das ausgenutzt habe, dass ich jetzt hier in Europa bin, und dann habe ich also praktisch Urlaub gemacht jetzt und habe erst in Berlin Freundinnen besucht und dann hier in Hannover habe ich ja auch Freundinnen und Familie sogar, und dann habe ich mich mit denen getroffen. Und in Kuba hatte ich eine Person kennengelernt, eine neue Freundin, und die ist bei der Alliance Française tätig gewesen, dort in Havanna. Und weil sie eben Französin ist, habe ich sie in Nantes besucht, wo sie wohnt. Ja, mit der bin ich dann nach Brest gefahren und dort haben wir eine Gerichtsverhandlung beigesessen, weil es um Flüchtlinge ging, hatte mich das interessiert, und ich wollte auch mit den jungen Menschen, die solidarisch bei einer Nichtregierungsorganisation tätig sind, die wollte ich gerne unterstützen. Mhm. Die waren nämlich angeklagt, Spanierinnen, weil sie einen Flüchtling über die Grenze geholfen hatten. Das ist noch gut ausgegangen, also diese Gerichtsverhandlung, das war alles von meiner Freundin organisiert, dass viele Menschen dort Präsenz gezeigt haben.
Was wurde den Angeklagten vorgeworfen?
Ja, Beihilfe zum illegalen Grenzübertritt. Übertritt.
Okay.
Und sie haben sich auch schuldig erklärt, das haben sie zugegeben, aber da es das erste Mal war, dass sie so etwas gemacht haben, haben sie also auch dafür plädiert, dass sie nicht bestraft werden. Aber leider wegen der Politik hat der Staatsanwalt also schon gefordert, dass sie für einen Monat ins Gefängnis sollten und eine Geldstrafe zahlen sollten. Also er hat eine lange Rede gehalten, die dann aber andererseits auch ein bisschen, sagen wir mal, für diese jungen Menschen plädierte. Und es war irgendwie total zweideutig. Einerseits musste er, der Staatsanwalt, die Gesetze einhalten oder einfordern. Und andererseits hat er aber auch angedeutet, dass er Verständnis hat für die Reaktion der jungen Leute, die diesem Flüchtling geholfen haben. Und deshalb hat dann der Rechtsanwalt der Angeklagten eigentlich auf Freispruch plädiert. Es gab in der Jury eine Frau, die sich aber etwas konservativ geäußert hat, und die anderen Richter in diesem Gremium, die waren eher für die Angeklagten und dass eine milde Strafe ausfallen sollte. Was dann der Richter auch so gemacht hat, der hat die also nicht ins Gefängnis geschickt, aber sie sollten eine Geldstrafe zahlen. Aber sie haben trotzdem das Geld, das ihnen weggenommen worden ist, das war eigentlich Geld dieser NGO, dieser Nichtregierungsorganisation, das haben sie zurückerhalten.
Mhm. Also als sie festgenommen wurden, ist ihnen Geld
abgenommen? Genau, ja.
Okay.
Das dachte man, dass sie das als Schlepperin erhalten hatten, aber das war eben nicht der Fall. Ne? Die haben wirklich keinen Profit daraus geschlagen gehabt. Mhm. Deshalb ist die Strafe dann auch mild ausgefallen.
Waren sie frei, bevor dieser Prozess war, oder waren sie?
Ja, die sind extra aus Spanien angereist. Mhm. Und das waren halt Spanierinnen, die irgendwie im Urlaub da waren in Frankreich und das gemacht haben. Ich glaube, die haben eine Fähre genommen zur Isle of Wight, mhm, und haben da diesen Syrer getroffen und haben dem halt geholfen, weil sie ja europäische Pässe haben, nach England zu kommen. Mhm. Ja.
Okay. Hat das gut funktioniert mit der Mobilisierung zu dem Prozess? Also waren da viele solidarische Menschen?
Ja, da? Ja, genau. Meine Freundin hat das gemacht, die kennt sich da aus. Sie hat auch schon in anderen Organisationen in Nantes, war sie sehr aktiv wohl zu einer gewissen Zeit und hatte Netzwerke irgendwie mobilisiert. Und es mussten ja Schlafplätze organisiert werden für die Leute, die von außerhalb kamen und so weiter. Und das hat alles sehr gut geklappt. Ich war ganz, ganz beeindruckt von der Szene dort. Das fand ich sehr, sehr gut. Also es hat mich auch so erinnert hier ein bisschen an Kaga, aber dieses war noch radikaler, die Szene. Also da waren sehr viele aktive Menschen unterwegs, die eben auch den Flüchtlingen helfen. Also wir waren in so einem Haus, wo viele Organisationen auch angesiedelt sind, die eben sehr, sehr links und sehr aktiv sind, sagen wir mal, in der Protestbewegung zu vielen verschiedenen Themen. Mhm. Das hat mich sehr beeindruckt. Das war in Nantes.
Ja. Ja. Wie lange warst du in Nantes?
Ach, das war schön. Ich habe ja Urlaub gemacht. Ich war dann auch noch in der Bretagne da. Mhm. Das war wunderschön. Ich war also bestimmt eine Woche oder 10 Tage sogar dort. Ja, insgesamt.
Und du warst auch auf der Non-Pride, heißt das
dann? Ja, genau. Ich war also auf 3 verschiedenen CSD-Veranstaltungen dieses Jahr. Es war schon interessant, das auch so zu vergleichen. Ne? Und ich muss sagen, also Hannover bei CSD, Hannover ist immer noch die langweiligste CSD-Veranstaltung, die ich kenne. Das ist leider so, aber es hat sich schon gebessert. Also die war vor ein paar Jahren noch viel langweiliger als dieses Jahr. Dieses Jahr ist schon viel mehr los gewesen und es war sehr gut organisiert, auch auf der Bühne. Das war spaßig und viele Menschen haben daran teilgenommen und ja, es ist einfach mehr los gewesen. Vielleicht war es auch das Wetter, keine Ahnung. Es war ja schon seit Mai oder vor Mai sogar schon ziemlich heiß hier und es war viel los auf den Straßen. Klar, also Nantes war nochmal größer, die CSD-Veranstaltung. Was ich allerdings daran kritisiere, ist, dass das sehr kommerziell geworden ist. Mhm. Viele Schwulen- und Lesbengruppen werden auch politisch vereinnahmt, das gibt's hier ja auch. Und dann ist die CSD-Veranstaltung von vielen Menschen unterwandert, die vielleicht an dem Tag die Schwulen und Lesben sich mit denen solidarisch erklären, aber am nächsten Tag vielleicht schon gar nicht mehr. Die Geschäfte sind alle dekoriert mit der Regenbogenflagge und ja, also es ist schon ein bisschen grenzwertig zum Teil, ne? Also weil man weiß, also wenn man da zum Beispiel Händchen haltend oder sich küssend irgendwo sich in irgendeinem Geschäft aufhält, die diese Regenbogenfahne jetzt ausstellen, dass man da vielleicht rausgeschmissen wird. Ja. Ne? Also das ist alles noch viel Show, nur diesen einen Tag zu feiern jetzt. Ne? Aber gut, es passiert schon einiges. Ne? Also Aber ich bin froh gewesen, dass wir ganz am Anfang in einem Teil der Demo waren, also die wirklich auch politisch aktiv sind und nicht nur bunt. Das fand ich ganz interessant. Und in London, die Veranstaltung, die Pride, London Pride, war nochmal gigantischer mit, also weiß ich nicht, bestimmt 500.000 Menschen oder so. Und das war wirklich groß, also durch die ganze Innenstadt und das war gigantisch einfach. Aber auch wieder sehr kontrovers. Viele Leute, die einfach nur, sagen wir mal, wie ein Karneval oder so feiern. Und vor allen Dingen die weiße lesbische Community in London ist da ins Fettnäpfchen getreten und musste sich einiges anhören, weil sie sich mit einem Statement leider irgendwie daneben benommen haben und geäußert haben, dass sie sich nicht mehr so, ja, sie fühlen sich einfach nicht mehr so im Zentrum der Diskussion. Ja, nicht mehr so beachtet wie früher, weil sie eben als Lesben ganz hinten runterfallen und jetzt die Transmenschen im Vordergrund stehen. Ich kann das schon verstehen, weil sie sich als Frauen wieder mal an die letzte Stelle gedrückt fühlen.
Hat sich das auf die Stimmung ausgewirkt? Oder
also,
war das im Vorfeld vor allem? Oder?
Ja, nee, das war während der Pride-Veranstaltung und im Nachhinein ist das sehr viel diskutiert worden in den Medien, in den Zeitungen und auch in den sozialen Netzwerken, dass das also überhaupt nicht geht. Und ich denke, sie haben sich auch entschuldigt dafür, dass sie sich so geäußert haben. Das war nicht politisch korrekt und auch moralisch nicht korrekt. Naja, jedenfalls ist das, also ist mir das eigentlich ein bisschen zu gewaltig gewesen, diese Veranstaltung. Ich war nicht die ganze Zeit dabei bei diesem Marsch. Ne? Es gab also einen richtigen Aufmarsch und das war einfach wirklich sehr gigantisch, sehr heiß auch. Aber es gab eine UK Black Pride. Und da war ich auch und die war richtig toll, die Veranstaltung. Ja, ja, die war an dem Sonntag, also am Samstag war dieser Aufmarsch, CSD, und am Sonntag war dann dieser UK Black Pride, die schwarze Community oder die Of-Color Community, People of Color, haben ihre eigene Veranstaltung, weil die sich auch oft ausgeschlossen fühlen aus dem Mainstream weißen Diskursen. Und deshalb machen die das seit einigen Jahren und die ist sehr gut besucht gewesen. Die Veranstaltung war richtig cool. Ja.
War das auch eine Parade sozusagen?
Nee, da war keine Parade. Da war eine Ansprache, mehrere Acts, also so Musik und Poetry Slam aus New York City. Eine Frau, die war sehr gut und ja, ein Chor. Solche Sachen halt. Das war sehr interessant, auch mit Gebärdendolmetscher und das war sehr gut, die Veranstaltung, ja.
In London fühlst du dich da? Wie fühlst du dich da?
Ja, ich fühle mich sehr gut in London. Also ich mag die Stadt, weil sie so vielfältig ist und man kriegt alles dort, was man braucht, also von jeder verschiedenen Kultur, das gibt so viele. Das ist so ein richtiger Schmelztiegel. Das ist also eine Stadt, die einfach alles aufnimmt. Und das, ich finde, dass sich das nicht verändert hat. Also, dass diese Aufnahmefähigkeit wie so ein Schwamm, dass sie immer bestanden hat und auch besteht. Auch wenn es Politiker gibt, die jetzt ja den Brexit irgendwie anstreben, aber trotzdem ist dieses Flair, das London hat, eben, das gibt's nicht nochmal. Das ist so, es ist eben London. Und der Tourismus hat, glaube ich, meiner Meinung nach sogar noch zugenommen. Also es ist alles sehr, sehr teuer und man kann dort wirklich nur schlecht leben. In der Innenstadt vor allen Dingen ist das ganz schwierig geworden, weil eben viele Geschäfte nur noch auf den Tourismus ausgerichtet sind. Ne? Also es wird alles gemacht, auch von der Regierung oder den verschiedenen Industriezweigen oder Wirtschaftszweigen. Alles ist auf den Tourismus irgendwie geeicht. Ne? Und ich habe jetzt von Leuten gehört, die ihren Standort wechseln, also wegen des Brexits, weil es so viel Unsicherheit gibt. Ne? Eine Freundin, die im Bankgeschäft ist, also die zieht jetzt zurück nach Frankfurt. Und ich habe sie auch gefragt, wie ist denn das? Und ja, tatsächlich, es gibt so viel Unsicherheit und es wird alles nur so hinter verschlossenen Türen oder verschlossenen Händen beredet, was da eigentlich passiert. Keiner weiß wirklich Bescheid. Und viele Geschäfte sind ja jetzt schon aus London weggezogen, vor allen Dingen nach Dublin. Das ist schon auch schlecht für England, das Ansehen von England und auch für die Wirtschaft. Mhm. Ne? Ja, also da verändert sich gerade was.
Du hast ja auch schon mal länger in London gelebt.
Ja, genau.
Wann war das?
Das war in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre und in den 80er Jahren, bis 1990 praktisch.
Und hat sich das stark verändert in London?
Ja, also ich finde schon, es hat sich verändert. Es hat sich meiner Meinung nach schon positiv verändert auch, weil neue Migrationsströme reingekommen sind. Also meiner Meinung nach ist das zwar immer noch so, dass diese Klassengesellschaft wird nie abgeschafft werden. Ne? Also das ist sehr, sehr typisch englisch, ne? Dass es so viele verschiedene Klassen gibt. Ich weiß nicht, ich glaube, hier ist es ein bisschen anders. Gibt es auch diese Klassenstruktur, aber ist nicht so sehr deutlich oder ausgeprägt wie in England. Wir sind immer Arbeiterklasse gewesen und das wird sich wohl auch nicht ändern. Also da gibt es diese Strukturen, die das eben verhindern. Das ist leider so. Das ist schade, dass es sich nicht ändert, aber gut, das ist halt England. Ja, viele Menschen kämpfen deshalb auch dagegen an. Also man hört immer nur vieles Schlechtes von dem Gesundheitssystem und auch zum Beispiel Landeigentum, also dass man gar nicht wirklich Besitzer eines Stück Land sein kann in England. Also das ist schon irgendwie seltsam, meiner Meinung nach. Aber das ist tatsächlich so und jetzt erst wird auch wirklich darüber geredet und diskutiert, dass das Leasehold-System, also das ist praktisch, dass man Pächter ist von einem Stück Land, aber das nie besitzen wird, weil also das immer nur auf 99 Jahre geht und dann sterben die meisten Leute ja und können das auch kaum abbezahlen oder vererben. Also das ist schon ungerecht. Und das habe ich schon immer so gesehen, aber das wurde nie so wirklich angesprochen. Und im Moment gibt es da also eine öffentliche Diskussion drüber. Das finde ich schon ganz interessant. Ja, dann werden eben diese Migrationsströme viel diskutiert, weil es ja viel Feindseligkeit gibt eben gegen Osteuropäer, die auch ab den 90er Jahren so nach London gekommen sind. Und man kann also schon sehen, dass die Arbeiter, die jetzt zum Beispiel in der Bauindustrie, im Bausektor tätig sind, also sehr viele Osteuropäer sind. Die Menschen, die aus Lateinamerika gekommen sind, in den 80er oder ab den 80er Jahren, haben das irgendwie jetzt geschafft, auch integriert zu sein. Es gibt ganz viele Menschen aus Somalia in England. Also es sieht man auch an den Schülern, die in den öffentlichen Schulen jetzt sitzen, wie diese Zusammensetzung jetzt von den Herkunftsländern sich verändert hat. Ja. Das ist schon ganz interessant, weil ich habe ja zwei Enkel, die zur Schule gehen, da kann man das auch schon sehen. Das ist ganz interessant für mich jedenfalls, ja. Das zu beobachten, ne, wie sich das verändert hat. Also viele Leute aus Jamaika und Nigeria, die immer noch da sind, einige sind zurückgegangen, vielleicht in ihre Länder, aber die meisten sind da geblieben und die sind jetzt vielleicht ein bisschen die soziale Leiter hochgestiegen, könnte man sagen. Also es gibt jetzt viel mehr Menschen indischer Herkunft in den Chefetagen und das war früher halt nicht so. Da wurden die nicht zugelassen, also Chefs zu sein einfach, weil die meisten weißen Menschen sich von Schwarzen oder Indern nichts sagen lassen wollten. Mhm. Also das hat sich schon verändert. Ja, das ist ganz interessant.
Was schätzt du ein, was ist sozusagen die Wechselwirkung zwischen auf der einen Seite dieser diversen Zusammensetzung der Londoner Bevölkerung und auf der anderen Seite eben diesem Brexit, der es dann da so drüber quer liegt quasi? Irgendwie, was wird das da stark andere Auswirkungen haben, als jetzt, was weiß ich, irgendwie auf dem Land oder sowas? Oder verunsichert das alle Menschen gleichermaßen? Oder was hast du für einen Eindruck?
Ich glaube nicht, dass so bestimmte Dinge einfach rückgängig gemacht werden können. Es ist nun mal so, dass überall durch die Globalisierung auch, ne, sich die Menschen, die Zusammensetzung von Menschen verändert hat. Ne? Also das, was sie machen und wo sie das machen, also das ist schon irgendwie ein weltweites Phänomen, meiner Meinung nach, ja, dass so viele Migrationsströme gerade vorhanden sind. Also ich glaube nicht, dass das wirklich was verändern wird. Und ob der Brexit wirklich stattfindet, ist sowieso eine Frage. Es steht alles irgendwo in einer unsicheren Luft. Es ist leider so. Also es gibt einfach zu viele negative Aspekte im Brexit selbst. Und deshalb wird es auch nicht vollzogen. Es ist vielleicht machbar, aber es ist mit ganz viel, es ist ein hoher Preis, wird gezahlt werden müssen, also meiner Meinung nach. Und ob die Menschen dazu bereit sind, das zu tragen, das ist nochmal eine andere Frage. Ne? Also die meisten Menschen sind gegen den Brexit, wenn ich das so höre. Ja, es macht die Menschen sehr, sehr unsicher. Ja. Weil, wie gesagt, also ich bin in Bournemouth gewesen, am Strand. Also ich war noch nie so am Strand in England, ne, weil das ist, ja, ich war schon mal in Brighton gewesen und so, aber Bournemouth gibt es einen richtigen weißen Strand. Und es ist eine Touristenstadt, also sie lebt auch vom Tourismus. Das ist ein Hafen wahrscheinlich. Das war also genauso besiedelt von allen Nationen, dieser Strand. Ne? Also das ist jetzt auch etwas besser geworden als früher. Früher haben viele Menschen sich gar nicht so getraut, Urlaub zu machen in England, also wenn du Ausländer warst. Und heutzutage waren ganz viele Menschen muslimischer Abstammung mit ihren Burkinis in voller Kleidung, auch im Wasser. Das hat es früher auch nicht so gegeben. Diese Veränderungen kann man einfach nicht stoppen. Ja, weil sich die Welt ständig verändert irgendwie. Ne? Ja, also ich fand das schon sehr interessant.
Ich frage mich, wie ich jetzt total elegant überleite zu der Frage, die Mina vorhin noch gestellt hat. Ja. Mina wollte wissen, hat gesagt, ja, du bist ja auch, wenn du im Urlaub bist in Frankreich, bist du politisch aktiv. Auch wenn du hier bist, kurz eine Stippvisite machst, bist du politisch aktiv. Wie sieht das aus in Kuba?
In Kuba ist das auch so bei mir. Also ich kann da leider nicht widerstehen, wenn ich irgendwie eine Gelegenheit habe, mich einzubringen. Und in Kuba bin ich in einer Szene von Antirassismusaktivisten. Und das ist super spannend und auch von LGBTIQ-Aktivisten. Und das ist super spannend. In Kuba gibt es jetzt einen Anstoß, die Konstitution, die Verfassung zu ändern. Und das ist schon, sagen wir mal, öffentlich gemacht worden, was da besprochen worden ist. Es ist ganz viel Werbung gemacht worden für diese Veränderung. Veränderungen, das sind verschiedene Gesetze, die da geändert werden. Und eins der wichtigen Gesetze ist eben, dass der Wortlaut für die Eheschließung geändert wird. Dass es nicht mehr heißt, dass ein Mann und eine Frau eine Ehe schließen können, sondern dass zwei Personen eine Ehe schließen können. Und deshalb hofft jetzt ganz Kuba und die Welt, dass Homosexuelle heiraten können in Kuba. Und dafür wurde auch sehr viel gekämpft. Und ja, es ist halt auch mal eine meiner Aktivitäten. Und das ist ganz interessant, dass das geschafft worden ist. Das ist auch ein Verdienst von dem Institut, das heißt CENESEX, und Mariela Castro ist die Direktorin dieses Instituts, und die hat auch sehr viel dafür getan, dass dieser Vorstoß jetzt gemacht worden ist und dass es vielleicht sogar geändert wird. Es gibt auch noch andere Dinge natürlich, die in der Verfassung jetzt geändert werden. Aber es ist eines sehr wichtigen, für uns wichtigen. Und ja, und wie gesagt, also diese Aktion, die die schwarze Community macht, ist eben um mehr Gleichberechtigung und mehr, wie soll man das sagen, Gleichheit, also ökonomische, vor allen Dingen wirtschaftliche Gleichheit zu erreichen in Kuba, denn die schwarze kubanische Bevölkerung ist immer noch sehr benachteiligt und muss auch um ihre Rechte kämpfen immer noch, weil die Revolution, die sogenannte kubanische Revolution, das noch nicht geschafft hat, den Rassismus ganz abzuschaffen und dort eben eine Angleichung von Lebensstandard in den verschiedenen Communities herzustellen. Das ist eben auch eine große Aufgabe. Ja, da sind wir alle dran.
Ja, der widmest du dich jetzt auch gerade, dieser Aufgabe sozusagen.
Ja, genau. Ja.
Ja, also herzlichen Dank für dieses Interview, und ich freue mich, dass du mal wieder da warst. Ja. Sozusagen. Und ich wünsche dir alles Gute für die nächsten Monate. Ich hoffe, dass wenn du wieder in Deutschland bist und wieder in Hannover bist, dass du wieder bei unserer Sendung vorbeiguckst.
Ja, gerne.
Das ist echt schön.
Ich denke gerne an euch und komme auch gerne wieder.
Super. Dankeschön.
Nichts zu danken.